Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Am 17. April 2012 um 7:30 am Abend kommt auf Radio Stadtfilter das Digitalmagazin.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Das ist die Sendung für die Leute, die heute schon gerne in der Matrix leben würden und sich jederzeit für die blaue Pille entscheiden. Und mit den blauen Pillen meine ich nicht die, die ihr am Spam dafür überkommt. Nein, das war nochmals so eine Matrix-Referenz gewesen. Ich lebe nicht in der Matrix. Mein Name ist Matthias Schüssler und der Mann, der da auch bei mir noch im Studio ist, der ist auch kein Trugbild, sondern echt und live vor Ort. Es handelt sich um den Maggie.
Hallo miteinander.
Heute geht es aber eigentlich um ein ernsthaftes Thema, nämlich um die Bedrohung vom freien Internet. Wir haben ja in der letzten Zeit gesehen, dass es immer wieder und immer neue Versuche gibt, das Internet zu kontrollieren und zu regulieren. Das Ziel ist, angeblich Kriminalität zu verhindern und natürlich vor allem Urheberrechtsverletzungen. Aber steckt vielleicht mehr und andere Sachen dahinter. Es gibt ja immer wieder Verschwörungstheorien, die besagen, dass gewisse Politiker es jetzt eben nicht so gern haben, dass in dem Internet jeder kann sagen, was ihm gerade passt und damit, wenn er es einigermaßen geschickt macht, sogar ein einigermaßen grosses, internationales, globales Publikum überkommt und dass sie darum wollen, das Internet regulieren, einschränken und zurückdrängen und überhaupt wieder zu den wunderbaren, unschuldigen Vor-Internet-Seiten zurückkehren. Könnte es passieren, dass irgendwann einmal nicht mehr jeder darf im Internet das publizieren, was er gerne will, dass man eine Lizenz braucht oder das Internet plötzlich zu einer länderspezifischen Angelegenheit wird? Diese Vermutung hat der Tech-Journalist John C. Dworak. Der glaubt, dass das internationale Netz irgendwann einmal durchs nationale, eingeschränkte, limitierte ersetzt wird. Und damit sind wir mitten im Thema. Ist das Internet bedroht? Wie stark ist es bedroht? Maggie, was meinst du?
Ich soll jetzt da alles gerade beantworten auf einen Satz. Ja, es ist schwierig zu sagen, wie weit das wir jetzt gerade stehen. Oder? Ich meine, alles, was du jetzt da gerade erwähnt hast, das länderspezifische Netz, das ist nicht so weit hergeholt. Also wir haben das ganz konkret ja schon im klassischen Land, wo man das kennt davon, das ist China. Jetzt aber auch im Iran ist das sehr aktuell. Und es ist auch in Amerika zu einem gewissen Grad ein bisschen aktuell. Also es gibt schon länderspezifische Versionen vom Internet auf eine gewisse Art.
Ja, dann tragen wir die Bedrohungen doch zusammen, die es gibt. Eine hast du genannt, Zensur, die gibt es in China, Kuba, Iran, Libyen, aber zum Beispiel auch in Ländern wie Australien.
Also und auch in der Schweiz, abgesehen von dem. Also es gibt,
genau.
Es gibt eine Liste von Domains, die blockiert sind, in der Schweiz auch.
Das ist dort so, die Provider machen das freiwillig oder halb freiwillig oder man weiss nicht, sie machen es freiwillig, aber man weiss nicht, was sie würden machen, wenn sie es nicht freiwillig würden machen. Das hat sich einfach irgendwie so eingespielt, dass es da nicht so eine Gesetzgebung braucht. Müssen wir da nicht einmal drüber reden?
Ja, also ich finde unbedingt, man müsste darüber reden. Also gerade mal in der Schweiz ist es eben so ein bisschen, dass man das einfach macht und eigentlich die meisten das gar nicht wissen. Also ich glaube, in Deutschland wird sehr viel darüber geredet. Das ist auch spannend zu sehen, was dort jetzt auch darüber geredet wird und wie das debattiert wird, auf ziemlich breiter Basis, glaube ich. In der Schweiz ist das noch nicht so ein Thema.
Wenn ich mit einer Verschwörungstheorie eingestiegen bin, könnte man das als Verschwörungstheorie auslegen und sagen, dass es freiwillig ist und alle machen mit und man hat sich da schön geeinigt, braucht es ein Gesetz und das ist den Politikern eigentlich recht, dass man da nicht drüber redet.
Ja, ich glaube sicher. Also die das gerne haben oder gerne wollen, denen ist das sicher recht. Wobei, ich glaube, es kommt jetzt immer mehr, es wird jetzt ja immer mehr als Thema, auch von den Geheimdiensten, wo das jetzt immer mehr. Ich glaube, das Fernmeldegesetz, das jetzt überarbeitet wird, es wird jetzt zwangsmässig jetzt mehr aufs Parkett kommen. Und man wird jetzt mehr darüber reden.
Ja.
Auch in der Schweiz.
Wissen wir denn, was da für Domänen drauf sind, für das
wissen Nein, wir das nicht. Nein, das ist ja eben genau der Witz dran, oder? Also es gibt so Leute, die das mal ein bisschen getestet haben, oder? Die haben dann so die klassischen drauf. Also das ist ja eigentlich auch gedacht zum Kinderpornografie-Sperren, wie so der klassische Ansatz eigentlich ist für so Listen.
Das ist und immer die Argumentation. Genau. Das ist ja auch die, jetzt Australien ist so Kinderpornografie das Argument gewesen. Und dann ist ja dort, ist peinlicherweise dann die Liste mal ins Internet rausgesickert. Und dann haben wir aber gesehen, dass auch...
Und so.
Ja, dass auch Webseiten von Abtreibungsbefürwortern dann zensuriert worden sind, Sterbehilfeorganisationen, hat die FAZ mal berichtet. Also das ist natürlich die grosse Gefahr. Gegen Kinderpornografie hätte niemand,
nein,
minus die Pädophilen, etwas, aber eben, es wird dann häufig ausgeweitet und darum sind auch viele dagegen, weil sie sagen, auf so Listen stehen dann nie immer nur das drauf, die Webseite drauf, wo man meint, dass drauf stehen.
Ich glaube, das ist ja der Klassiker, oder? Der Widerspruch, der eigentlich besteht zwischen Öffentlichkeit und Geheimnis, tun wir rein eigentlich von diesen Listen und so, genauso Sperrmechanismen. Also Behörden sagen, man kann die nicht öffentlich machen, weil sonst machen wir es leicht, um an die Sachen ankommen. Und auf der anderen Seite muss man aber genau die Öffentlichkeit eben genau haben, dass das auch kontrolliert wird.
Also ich fände es nach wie vor besser, dass man die halt einfach probieren mit rechtlichen Mitteln die Webseiten zu bringen, zu verbieten und nicht einfach sperren. Und
also eigentlich die Server abnehmen.
Ja, die Server abnehmen. Das könnte man ja mit all den Gesetzgebungen, die man hat gegen Pornografie. Genau.
Und funktioniert abgesehen von dem auch relativ gut, international gesehen auch.
Ja, es ist halt mehr Arbeit.
Genau.
Machen wir ein bisschen weiter. Es gibt den Internet-Kill-Switch als Bedrohung vom freien Internet. Der Senator Joseph Lieberman hat den in den USA gefordert. Der Obama hat einen riesigen, grossen, roten Knopf auf seinem Schreibtisch, wie früher, wo er hätte Trageten starten. Jetzt hat es noch mal einen nebendran und wenn er auf den drückt, dann ist das Internet abgeschaltet. Zum Cyberangriff abwehren. Ist das eine gute Idee?
Also gute Idee, eben, es ist schwierig zu beurteilen jetzt von außen her, aber also ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht viel bringen, also sagen wir es mal so, es wird dann eben eh schon zu spät sein.
Ja, und wenn man es macht, dann ist irgendwie nachher liegt,
die ganze Infrastruktur
später liegt also, die Infrastruktur und die Wirtschaft am Boden und
genau.
Cyberterroristen haben nichts mehr, was sie können bekämpfen können.
Also, ja, mal in dem Sinne haben sie ja ein Ziel erreicht.
Also, ja, wenn das Ziel ist, genau, die ganz westliche Welt oder östliche, es ist ja inzwischen globales Internet und das hätte wahrscheinlich, man weiss dann auch nicht genau, was das so Auswirkungen hat außerhalb der USA, die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns das Internet auch nicht mehr gehen und Google nicht mehr gehen, wäre relativ gross. Also wenn man da mal wette, die Welt schauen, was so passiert, wenn es das Internet mal eine Woche nicht gibt, das wäre spannend, aber wir möchten es glaube lieber nicht am eigenen Leib erleben. Dann ja, gibt es ja zum Beispiel den Bundesinnenminister, der noch Bundesinnenminister war, der Wolfgang Schäuble, hat wollen, dass Terrorverdächtige kein Mobiltelefon dürfen haben, dass kein Handy für Gefährder.
Ja, also ich glaube, sie dürfen auch keine Bombe haben und es nützt nicht so viel.
Ja. Also Staatstrojaner wäre eine nächste wunderbare Erfindung aus Deutschland.
Ja, der hat sich gar nicht so durchgesetzt, wie sie gehofft haben. Also ich glaube, der ist ja mal noch abgewiesen worden vom Bundesgericht, also vom Verfassungsgericht.
Weil er noch viel mehr gemacht hat, als ja. Er eigentlich hätte sollen. Und weil es einfach, weil schon die Version 1.0 oder was das war, hat gezeigt, wie unkontrollierbar so etwas wird.
Weil ja, es geht eben eigentlich schon rein vom Forensischen her nicht. Oder? Du kannst nicht auf einem Computer eine Software installieren und dann behaupten, du hättest nichts an dem Computer geändert. Oder? Also wenn du Forensik machst, dann nimmst du eigentlich eine Festplatte, machst 1:1 Kopie, du probierst nachzuweisen, dass nichts an dieser Festplatte gemacht ist und dann machst du die Analyse auf dieser Festplatte. Und wenn du halt eh schon an dem Computer etwas veränderst, wo dann eben so weit geht, dass du auch Sachen aufzeichnest und dann ist die Beweislast ist eigentlich dahin. Also du kannst nichts mehr beweisen.
Der, der überwacht worden ist, sagt, das, ja, das hat mir der Trojaner.
Also ich verstehe nicht genau dort, wo dort die Beweiskraft könnte liegen, in dem Staatstrojaner. Mhm.
Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, Blogger als Findbilder. Der Ex-Präsidentschaftskandidat John McCain hat wollte Bussen für Blogbetreiber, falls jemand ein Gast in deinem Blog einen Kommentar hinterlegt, der anstössig ist oder beleidigt, dann muss man 300'000, du als Blogbetreiber, 300'000 US-Dollar zahlen. Was also, ist das?
Da sprichst du jetzt ja gerade noch etwas mit der Rechenschaft. Also das ist auch ein sehr spannendes Thema, das noch lange nicht geklärt ist. Also wie verantwortlich bist du eigentlich für genau so Kommentare auf deiner Seite, also auf deiner privaten Seite? Oder in Deutschland ist ja gerade die Diskussion auf deiner Facebook-Seite. Also da hast du, glaube ich, so eine Wall, wo Leute draufschreiben können. Und wie weit bist du da verantwortlich dafür, was die Leute draufschreiben? Oder? Und das ist noch nicht geklärt.
Das ist eine heikle Frage, weil gerade auch wenn man in der Ferien ist und sonst normalerweise schaut man ja drauf, aber wenn man mal zwei Wochen weg ist und dann muss man dann den Blog abstellen oder muss man die Kommentare...
es gibt ja Medienhäuser, die das eigentlich machen, oder?
Die NZZ zum Beispiel, die schalten ihre Blogs ab am Wochenende,
wenn und sie über Nacht gibt es auch Medienhäuser, die das machen, oder? Die sind genau wahrscheinlich aus diesen Gründen, oder? Es gibt aber auch so Theorien, die sagen, wenn du das nicht siehst, dann kannst du auch nicht verantwortlich gemacht werden. Das führt dann eigentlich dazu, dass viele Leute gar nicht mehr moderieren, was in diesen Kommentaren läuft, weil sie sagen, ich kann es nicht sehen. Also es ist noch nicht so ganz klar, wo, wie, was dort.
Ja, also wenn so ein Blog, also ein Kommentar sicher irgendwie zwei Monate drauf ist und du hast seitdem 10 Blogbeiträge geschrieben, würde es schwierig werden zu argumentieren, du hättest ihn nicht gesehen. Und
dann also wenn du auf die Antwort anschreibst, natürlich.
Oder, ja, dann
aber
sowieso.
Wenn du am nächsten Blogbeitrag schreibst und gar nicht mehr die alten Kommentare anschaust, dann kannst du durchaus argumentieren, die gehen dich runter. Theoretisch.
Glaube ich auch. Es zeigt auf eine Art noch so ein bisschen, dass die Blogger, viele Politiker haben den Blogger als Findbild. Die sehen den irgendwie vielleicht, könnte man jetzt wieder als Verschwörungstheoretiker sagen, weil sie die Journalisten besser unter Kontrolle haben und weil die natürlich auch mehr auf sie angewiesen sind, darum auch aus Berufsstandesgründen eher fair wollen und müssen sein. Und die Blogger können einfach machen, was sie wollen. Und das passt diesen Politikern nicht so
ganz. Was ich dort auch nicht ganz verstehe, ich meine, wenn du als Blogger eine Persönlichkeitsverletzung machst, dann kannst du genauso angezählt werden. Also es spielt keine Rolle, ob du jetzt Journalist oder Blogger oder eine normale private Person bist. Also die Mittel sind ja auch da. Also man redet ja immer vom rechtsfreien Raum im Internet. Also, aber all die Rechte, das gilt Recht. Ja alles trotzdem. Also es ist ja nicht, man muss ja nicht alles neu erfinden, aber die Rechte, die
sonst du kannst Leute wegen Verleumdung anklagen, wegen Persönlichkeitsverletzung und dann kannst du einen Richter darüber urteilen und wenn du Recht hast und der haltlose Vorwürfe äußern, dann kommst du als Journalist dran und auch als Blogger wirst du irgendwann einmal...
Nur als Nationalrat kommst du vielleicht davon mit der Immunität.
Immun. Aber gehen wir doch jetzt noch so ein bisschen zu den härteren Geschützen. Da hat man ja in letzter Zeit über einiges geredet, zum Beispiel SOPA, PIPA, ACTA, CISPA und in Frankreich auch HADOPI.
Ja,
das sind wunderbare Kürzel.
Also, ich finde vor allem Adopi, das finde ich recht spannend zu beobachten. Also das ist etwas recht Gefühliges, finde ich.
Das ist das Three Strikes Law. Also genau. Du machst dreimal, ladest du ein Lied aus, oder geht dir aus Versehen ein Lied aus einer Torrent-Duschbörse auf deine Festplatte und dann hangisch.
Genau, dann wirst du eigentlich, also dann kommst du auf so eine schwarze Liste. Ich bin nicht sicher, ob sie eine schwarze Liste haben oder eine weiße Liste bei den Internet-Cafés. Auf jeden Fall stellen sie dir die heiße Internet ab. Du musst aber weiterhin zahlen. Sonst wären nämlich die anderen, die Provider nicht so Freude für, hätten nicht so Freude an dem Gesetz. Sie stellen dir die heiße Internet ab. Du kannst nicht mehr in einen Internet-Café aufs Internet gehen. Das ist so die Theorie dahinter. Also bis jetzt sind, glaube ich, recht viele zweite Vermahnungen raus. Ich glaube, einzelne Dritte, aber passiert ist jetzt bis jetzt auf jeden Fall noch nichts. Und das ist, glaube ich, schon gut ein Jahr in Kraft.
Und ja, die Industrie, also die rechten Inhaber, die würden das gerne natürlich auch ausweiten auf andere Länder. Und
ja.
Und so die anderen Gesetze, die man im Moment darüber redet, die können wir jetzt nicht im Einzelnen auseinandernehmen.
Ja, und vor allem sind die noch ein bisschen weiter weg. Also Adobe ist halt wirklich gerade in Frankreich und man sieht dort mal so ein bisschen 1:1, wie das so ein bisschen abgeht. Es braucht auch kein Gerichtsentscheid, oder? Das ist auch noch das Verrückte, oder? Du kannst dort einfach mal abmahnen auf gut dünken und du kannst dich eigentlich nicht mit den Rechtsmitteln bist du als Privatperson extrem eingeschränkt.
Ja. Also das
finde ich spannend zu beobachten.
Das zeigt sich auch bei diesen anderen Gesetzesvorlagen. Da probiert man eigentlich häufig nicht direkt auf die Leute loszugehen, die irgendetwas gemacht haben, wo in den Augen von diesen Rechteinhaber falsch ist, sondern man macht es auf Umweg. Also so bei Sopa Pipa hat man versucht, einfach Geldflüsse abzuklemmen zu diesen Webseiten, dass man die aus Suchmaschinen rausrühren kann, dass die nicht mehr Geld eintreiben können. Und jetzt bei dem neuesten Wurf, dem CISPA. Dort versucht man den Austausch von Informationen zwischen Sicherheitsbehörden, Anti-Internet-Kriminalitätsstellen, Privatpersonen und Unternehmen zu fördern. Das klingt wahnsinnig blutleer, aber es heisst wahrscheinlich, dass man Leute leichter anhängen kann, die etwas machen. Und dass Facebook und Google und alle die das einfach Informationen über jemanden, der halt nicht ganz so sich konform aufführt, können leichter rausgeben.
Oder genau, ich glaube, es geht vor allem um die Legalisierung, genau, dass die Daten fließen zu den Behörden und die Unternehmen sich nicht mehr rechtfertigen bei den Benutzern, damit eben der Datenfluss funktioniert.
Ja, also auch das geistige Eigentum von privaten Unternehmen gehört quasi zu dem Bereich, wo der Diebstahl muss verfolgt werden und Missbrauch muss bekämpft werden. Und das hat ganz viele Aspekte. Ich finde eigentlich, das Schwierigste daran eben ist, dass so das Recht vom Konsument eigentlich geschwächt wird. Häufig wird Beweislast umgekehrt oder du musst eigentlich beweisen, dass du unschuldig bist.
Da hat ja Frankreich auch lustige Varianten für genau diesen Bedarf. Also du kannst dann freiwillig so ein Programm installieren bei dir zuhause, wo dann beweist, dass du das nicht gewesen bist oder dass du eben nie etwas Böses machst. Also du musst beweisen, dass du unschuldig bist.
Sie hat es genau so gemacht. Genau, da wird die Privatsphäre ausgehebelt und eigentlich dass du als grundsätzlich mal als unschuldig zu gelten hast, das ist auch nicht mehr ganz so. Und das andere, was ich sehr problematisch finde, wo man vielleicht ein bisschen zu wenig redet, darüber in meinen Augen, ist eigentlich das Problem, dass das der Künstler oder der Urheber ja selten nützt oder häufig eben nützt es vor allem denen, die diese Rechte besitzen. Und das sind nicht unbedingt Künstler, das sind nicht die, die Musik machen, sondern das sind die, die Plattenverträge
haben. Sogar Anwälte, oder?
Anwälte. Und natürlich, ja, also das sind ein paar wenige grosse Unternehmen, wo all diese Rechte besitzen, Verlage, wo Manuskript haben. Ich habe auf das aber mal auf meinem Blog einen Beitrag drauf gestellt, aus einem Vertrag, den ich nicht unterschrieben habe, aber wo mir mal vorgelegt worden ist, 1:1, wo es eigentlich darum gegangen ist, wenn ich für eine Plattform im Internet, deutschsprachiger Raum, dort meine Sachen veröffentlichen würde. Und dort tritt ich alle Rechte, als Urheberrecht kannst du nicht abtreten, das geht nicht nach unserem Recht, aber alles andere, alles an Nutzungsrecht müssen wir abtreten, und zwar auf die Art und Weise, dass dann auch sie das könnten weiter lizenzieren und am Honorar, das ich überkomme, könnten sie quasi alle Aufwände, die irgendjemand hat, einen Lizenznehmer, um das weiterverwerten, vermarkten, könnten sie abziehen. Also das heisst, du kannst quasi das Honorar, das ich überkomme, steuern. Du kommst einmal das über und alles, was weiterverwertet wird im Internet auf irgendeine Form, für das schaust du als Urheber eigentlich in offen, bei all diesen Urheberrechtsregelungen. Und das zeigt eigentlich, das ist für mich das Verlogene an dieser Debatte. Es wird immer gesagt, es geht um die Urheber und die müssen geschützt werden, die Künstler, die werden arm. Aber das stimmt in ganz vielen Fällen nicht. Es geht um die grossen Konzerne, die Rechte sich gesichert haben, und die wollen einfach ihre Einnahmen sichern oder möglichst maximieren.
Ja, eben. Also ich denke auch, es wird jetzt von Privatfirmen verlangt, dass man irgendwie Sachen, die sie jetzt eigentlich ein bisschen verschwitzt haben oder Technologien, die sie verschlafen haben, dass man die jetzt für sie jetzt wieder instand stellt, blöd gesagt. Also ich denke schon, es muss schon wie auch noch ein bisschen Sensibilisierung an. Also ich glaube schon auch, also man redet immer von dieser Gratiskultur und ich finde den Begriff an sich nicht so gut, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen da. Also man muss sich schon wieder ein bisschen daran gewöhnen, dass halt eben nicht Inhalte einfach gratis sind. Also das finde ich schon, das muss ein Umdenken an. Aber das geht mehr über eine Sensibilisierung als über das, was jetzt da ja nicht geplant ist. Also ich sehe da nicht den Nutzen drin, oder ich glaube nicht, dass es denen besser geht, wo eben genau wie du sagst, wo es eigentlich sollte besser geht oder das.
Was halten wir denn von diesen Künstlern, die sich lauthals echauffieren, zum Beispiel der Sven Regener?
Wir machen keine Verträge, wir machen keine Geschäftsbeziehungen ein mit Plattenfirmen, weil wir doof sind oder aus Schierschandudel oder so, oder weil wir was zu verschenken haben, sondern weil wir sonst unsere Musik nicht machen können. Und mein Problem, was ich dabei habe, ist, man wirkt uncool, wenn man sagt, hier Urheberrecht und so. Aber es wird so getan, als wenn wir Kunst machen würden als exzentrisches Hobby. Und das rumgetrampelt darauf, dass wir irgendwie uncool sein, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt und sagt, euer Kram.
Also er sagt mir brünzli ins Gesicht. Ich spiele jetzt das nicht länger, sonst werden wir vom Bayerischen Rundfunk wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. Daher kommt das. Also, man versteht das zu einem gewissen sicher. Grad, aber also, ist es dann nicht auch ein bisschen kurzsichtig, wenn man allen vorwirft, wo da ein neues Urheberrecht oder einen neuen Umgang wollen, dass die einfach alles nur gratis wollen? Das stimmt ja eigentlich
nicht. Nein, das stimmt definitiv nicht. Und ich glaube, er ist dort ja auch ein bisschen ausgerastet. Das ist sehr emotionell geworden, glaubst du, dort. Also ich glaube, das ist jetzt ein Beitrag, der recht breit diskutiert worden ist im Internet, wo sehr viel ausgelöst hat, auch wieder Emotionen ausgelöst hat. Und ich glaube, so kommen wir einfach nicht vom Fleck. Also man schiebt sich so gegenseitig in den schwarzen Peter zu und schießt einander zusammen. Und es geht ja nicht darum, also ich weiß auch nicht, warum dass ich mir vor einem Künstler als zahlende Konsument soll so etwas anhören lassen. Also, ja. Das finde ich geht eben auch nicht an. Oder? Also, ich finde aber genau das andersrum ist auch nicht richtig. Also, ich zahle ja doch für etwas und will eine gewisse Leistung auch haben. Und für das muss ich mich nicht blöd gesagt zusammenschiessen lassen.
Ich finde auch, also, das grösste Problem ist einfach, dass wirklich nach wie vor gute, legale Sachen fehlen. Also,
gut, das, bei der Musik ist jetzt langsam so weit. Jetzt sind wir jetzt so weit, ja.
Aber eben, dann. Dort müssen wir mit ihm, mit dem Herrn Regener, mal darüber reden, ob er dann wirklich weniger verdient oder ob das nicht einfach für seine Musik
wäre. Ich persönlich sehe das Problem, dass man es jetzt halt 10 Jahre verhangen hat und jetzt muss man halt das wieder aufholen. Also man muss jetzt das, was man an Gratiskultur provoziert hat, oder muss man jetzt irgendwie wieder schaffen, dass es wieder zurückkommt. Also, und man soll jetzt bei allen anderen Debatten, oder auch bei den Büchern und Zeitungen und so weiter und so fort, einfach lernen davon und möglichst nicht wieder in die gleiche Falle rennen.
Ich glaube auch, und dort wäre der beste Mechanismus, wäre, dass man seine Kunden einfach nicht immer als kriminell anstellt. Also die Kriminalisierung, das ist eigentlich, also auf allen Versuchen.
Das verstehe ich auch nicht. Also wenn du ein DVD kaufst, dann kommst
genau,
du so ein
als Hinweis. Erstes musst du sagen, du bist eigentlich ein Verbrecher und wehe, es geht ja nicht einmal darum, dass man dich fragt oder sagt, machst du das doch gescheiter nicht, bist ja vernünftig, sondern sagt, kommst du einfach ins Loch. Und
wenn du dann runterlässt, illegal, dann hast du die Werbung nicht davon.
Ja, genau. Ist häufig so, dass dann einem eigentlich die illegale Sache Nutzung wieder schmackhaft gemacht
wird. Also ich habe wirklich das Gefühl, man muss jetzt da mit den Emotionen ein bisschen runterfahren und man muss jetzt das mal ein bisschen sachlicher anschauen und ein bisschen ruhiger miteinander reden und nicht einfach so gegeneinander schiessen, weil das bringt nichts.
Es ist jetzt da aufgefallen mit diesen Sopa, Pippa und all, da kommt ein Gesetzesvorschlag nach dem nächsten und man hat ein bisschen den Verdacht, da sollen jetzt einfach gegen Sopa und Pippa ist protestiert worden, gegen ACTA auch das Handelsabkommen, aber es ist, ich habe ein bisschen die Vermutung, da will man jetzt einfach da die Protestierenden in Knie zwingen. Also irgendwann mal wird man müde zum Protestieren und dann kommt halt so ein Gesetz durch und dann haben wir den Salat. Siehst du die?
Ja, eben, was ich eigentlich nicht verstehe, ist, es ist eigentlich, die Musikindustrie ist ja schon gross, aber also im Vergleich zu allen anderen Industrien sind sie mega klein. Also es sind ein paar Millionen, oder, wo das sind, oder schlussendlich.
Genau.
Und dass die so einen grossen Impact sollen haben auf Freiheitsrecht von Bürgern, das kann ich nicht nachvollziehen. Und wie sie das schaffen, dass sie immer einen nach dem anderen genau so einen Vorstoß bringen, das verstehe ich auch nicht. Und ich denke, irgendwann wird es einfach klopfen auf die eine oder die andere Seite. Also, entweder bringen sie einen durch und dann merkst du, Scheiße, ups, jetzt ist etwas nicht so Gutes passiert. Oder sonst kann man da mal eine vernünftige Lösung finden.
Und jetzt zu meinen Verschwörungstheorien am Anfang zurückzukommen, das Internet in 10 Jahren zu einem völlig kontrollierten Instrument wird. Siehst du die Gefahr oder ist das Schwarzmalerei?
Also ich meine, Gefahr ist bestimmt da. Ich meine, man kommt auch immer weniger, man kann jetzt irgendwann immer weniger China irgendeinen Vorwurf machen oder Iran. Also je mehr, dass man selber dort ansteht und in die Ecke kommt, desto weniger kann man auch für eine offene und sehr wichtige offenes Internet für eine Demokratie sein. Also es ist dann einfach, also man kommt auch in Erklärungsnotstand oder in Argumentationsnotstand.
Der Widerspruch, wenn es irgendwie immer in Libyen oder in Ägypten passiert, wenn sich dort
das sind die bösen Diktatoren, aber da
auflehnt, dann ist das irgendwie ein wunderbarer Cyberaufstand und eine Twitter-Revolution. Und wenn im eigenen Land Demonstrationen gegen Wall Street protestieren und sie besetzen Occupied, dann hat man das plötzlich nicht mehr so gern und will eigentlich dort Mobilfunknetz abschalten und so. Das ist der Widerspruch mit dieser Freiheit, dass man da dann im eigenen Land man selber weniger gut kann damit umgehen kann. Ich finde, wir müssen das aushalten als freies Land, dass jeder kann sagen kann, was er will.
Auf jeden Fall, ja.
Dass das vielleicht halt einmal ein Musikstückchen schwarz kopiert wird. Und, aber generell glaube ich, wenn die Leute wirklich, wenn man die Leute dazu kann, vor Augen führen, dass das ein partnerschaftliches Verhältnis ist zwischen Kundschaft und Anbieter, dass es dann am besten funktioniert. Ist das jetzt völlig einfach...
Nein, ich glaube, das ist genau der Punkt. Oder? Wenn es nicht auf das rausläuft, dann haben wir keine Chance. In dem Sinn.
Und jetzt steigen wir aus dieser Matrix aus und begeben uns zurück ins richtige Leben. Das Digital-Magazin für diese Woche ist durch. Wir sind in einer Woche wieder für euch da. Dann mit Kummerbox Live und dem Kevin und mit mir. Falls ihr euch gerade noch eine Frage für diese Sendung einfällt, dann schreibt ihr uns per E-Mail auf digital@stadtfilter.ch. Braucht die Adresse auch für Lob, Tadel, Themenwünsche und allgemeine Kommentare. Ich sage Ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und ich bin der Maggie. Tschüss zusammen.
Macht's gut.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.